Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 4. Juni 2021, Bern einfach. Dominik Feusi, heute war die Bundesratssitzung. Wie immer, wenn Session ist, ist die Sitzung immer am Freitag. Zu der Kohäsionsmilliarde hat der Bundesrat sich vernehmen lassen. Was ist der neueste Stand?
Ja, der Bundesrat hat mitgeteilt, dass er den Beitrag jetzt wirklich zahlen will. Das ist eigentlich eine Bestätigung von seiner Haltung, die er immer schon hatte. Beim letzten Versuch hat er dann das Parlament reingeschrieben in den Bundesbeschluss, dass man das erst macht, wenn die EU auf Diskriminierungen verzichtet, namentlich bei der Börsenäquivalenz oder auch bei Horizon Europe, also bei der Forschungszusammenarbeit. Und jetzt wird das EDA, der Ignazio Cassis, eine Botschaft ausarbeiten und möglichst rasch ins Parlament bringen, dass man schon in der Herbstsession, also im September, kann darüber entscheiden, ob man den Passus aus dem Bundesbeschluss rausnimmt. Und dann könnte man den Kohäsionsbeitrag, also 1,3 Milliarden verteilt auf 10 Jahre, dann zahlen.
Gut, aber das heisst schon, dass man eigentlich schon Zeit gewonnen hat, oder? Also es läuft jetzt noch bis in die Herbstsession. Man könnte jetzt noch ein bisschen warten, wie die EU reagiert, oder?
Genau, also das kommt in der Medienmitteilung vom Bundesrat natürlich nicht vor, aber faktisch ist es so. Also wenn jetzt der Bundesrat macht eine Geste des guten Willens, da bin ich auch völlig einverstanden, aber wenn jetzt die EU irgendwelche Nadelstiche noch auf die bestehenden, die ich erwähnt habe, drauf aufpacken, also irgendwie zum Beispiel bei dem Covid-Zertifikat oder beim Strom weiter so agieren wie bisher oder die Schrauben noch mehr anziehen, dann muss ich sagen, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das Parlament dann mit Freude das Geld locker macht, sondern dann wird man auch, man kann ins Protokoll schauen, wer das letzte Mal für den Passus gestimmt hat, dass man eben nicht zahlt, wenn die EU diskriminiert. Und wieso sollen wir plötzlich dann dafür sein und jubeln und das Geld überweisen?
Und würde es jetzt zuerst, sagen wir jetzt, in den Nationalrat kommen und nachher könnte man es sogar in der Wintersession noch erst im Ständerat behandeln? Oder ist die Idee, dass man beides dann gerade in beiden Kammern in der Herbstsession das würde behandeln?
Das ist sehr ein guter Punkt. Das sieht man der Medienmitteilung nicht an. Und es hat nur eine Medienmitteilung gegeben. Wir haben keine Medienkonferenz gehabt, wo man hätte können, den Ignazio Cassis das fragen. Ich befürchte, wie du antönst, dass man den Plan hat, das möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Und ich finde ganz klar, es gibt keinen Grund da zu pressieren. Es ist im Übrigen, die Schweizer Politik ist immer besser, wenn sie sich zwei oder drei Sessionen Zeit nimmt. Und das gilt insbesondere bei dieser Geschichte.
Ja, weißt du, ich finde es sehr schwierig, jetzt den Bundesrat loben, oder? Weil letztlich ist ja das jetzt taktisch nicht schlecht, dass man eben so sagt, ein bisschen Goodwill zeigen. Die Regierung hat es zwar abgebrochen, aber wir meinen es gut. Und jetzt muss halt das Parlament schauen. Und eben, zuerst haben wir jetzt mal 3 Monate Zeit gewonnen. Also die EU wird ein bisschen schauen, ob sie jetzt wirklich etwas schon machen wollen. Aber wenn wir natürlich schon im Herbst würde das durchwinken, könnte ich mir auch vorstellen, dass die EU dann halt irgendwie im Oktober anfängt mit Nadelstich. Aber
genau. Es gibt noch einen zweiten Punkt, wo ich gerne gefragt habe an einer Medienkonferenz, und ich habe es jetzt halt einfach in den Kommentar geschrieben, oder? Die EU hat ja so ein kleines neues Narrativ, also dass der Beitrag eben nicht für Kohäsion ist, sondern sozusagen wie ein Eintrittspreis in den Binnenmarkt, oder? Und da hoffe ich auch, dass der Bundesrat nicht so, blöd, oder einfach nicht so ungeschickt ist, oder undiplomatisch, dass er dann in der Botschaft, die er jetzt entwirft, die das Narrativ einfach übernimmt. Weil wir schulden eigentlich für die EU für Freihandel nichts. Weil, Freihandel ist eigentlich der Normalzustand. Und es ist für mich völlig, völlig komisch, dass Bürokraten Geld sollen bekommen, wenn sie darauf verzichten, den Menschen und ihren Firmen ein Hindernis in den Weg zu legen.
Also, ja, völlig richtig. Also, da würde ich sehr stark rausstreichen. Und es ist übrigens auch, ganz, ganz unüblich, dass man eben, wenn man ein Freihandelsabkommen macht mit anderen Ländern, ist es absolut unüblich, dass man da muss irgendwie etwas zahlen, oder? Dass man da Zugang bekommt. Vor allem ist es ja ein Witz, weil eben Freihandel ist ja immer gegenseitig. Wir machen ja unseren Markt auch auf und sie machen ihren Markt auf. Natürlich ist ihren Markt viel, viel grösser, aber die Schweiz hat noch nie für ein Freihandelsabkommen zahlt, dass man da irgendwie eben, dann dürfte irgendwie auf Amerika gehen, exportieren. Der amerikanische Markt ist auch relativ gross. Oder China haben wir auch ein Freihandelsabkommen, da tun wir sicher nichts zahlen. Also es wäre sehr außergewöhnlich und ich finde auch, der Bundesrat oder besser gesagt mehr als die Schweiz sollte unbedingt darauf bestehen, dass wir einfach sagen, du, das ist, wenn schon, ist das eine Zahlung, die wir machen, weil wir die Länder im Osten von Europa, denen wollen wir helfen, weil wir ja. sind schliesslich auch aus dem Westen, wir haben kalte Kriege auch mitgemacht, wir haben auch erlebt, wie sie schlecht behandelt worden sind von den Russen, deshalb zahlen wir das und aus keinem anderen Grund.
Ja, wirklich. Also das hoffe ich sehr, dass man das nicht übernimmt. Und ich weiß nicht, auch historisch, das ist mir nicht bekannt, dass es irgendwann in der Weltgeschichte irgendein Land gibt oder irgendeine Hansestadt, wo irgendwie Hamburg, Rostock Geld zahlt hat, dass man bei ihnen handeln kann. Das ist völlig absurd.
Und es ist eben auch so lustig, da merkst du auch, dass viele Politiker und Beamten einfach keine Ahnung haben von Wirtschaft. Das ist eine so komische Vorstellung, oder? Dass der einen grossen Markt hat, der muss eigentlich, der darf den Markt also praktisch zumachen. Und die Kleinen mit einem kleinen Märtchen, die müssen dann im Prinzip betteln, dass sie überhaupt dürfen, den Zugang gewinnen. Und es ist nicht so. Es ist, Handel ist immer für beide Seiten sehr interessant und sehr, sehr wichtig. Und es geht ja dann eigentlich um einzelne Unternehmen, die miteinander handeln.
Genau, es sind nicht Staaten. Nicht
Länder, oder? Die Leute haben das Gefühl, Staaten dürfen handeln.
Nein. Das ist nicht der Fall. Es sind Menschen, es sind Firmen und Unternehmerinnen, Unternehmer, Marketingleute, die merken, hey, ihr habt etwas, was wir brauchen und ihr tun es zu einem guten Preis anbieten.
Oder Kunden, oder? Ja. Meine, die deutschen Kunden wollen eben etwas aus der Schweiz.
Und genau.
Es ist für sie schön, wenn sie das billig kaufen können. Und nicht ihrem Staat noch Geld dafür zahlen. Genau. Also es ist so ein
Absurd. Es ist halt, weißt, mir kommt halt in Sinn, also unser Freund Karl Baudenbacher hat in einem viel beachteten Beitrag in der Londoner Times hat er gesagt, Europa habe zwei Seelen in der Brust. Oder eine freihändlerische, wo halt eben die Schweiz und Holländer, auch die Süddeutschen und Briten haben und eben eine merkantilistische. Und das Narrativ, man muss zahlen als Eintrittspreis, das ist natürlich Merkantilismus 18. Jahrhundert, Sonnenkönig, wo sagt, die Wirtschaft muss funktionieren, damit ihr Steuern könnt abliefern könnt, um Versailles noch schöner bauen. Oder? So läuft es.
Ja, und es ist natürlich auch ein gewisser Bias, den man hat in Europa gegenüber den kleinen Ländern. Oder? Das ist ja immer, gerade Frankreich, wo natürlich die EU wahnsinnig stark prägt. Frankreich hat ja nie richtig begriffen, dass es noch kleine Länder gibt. Und Deutschland ist auch nicht ein Champion von kleinen Ländern. Und ich glaube, da merkt man dann halt auch wieder die Haltung, die dann durchdruckt. Oder? Dass man dann findet, ja, also die Kleinen, eben Trittbrettfahrer heisst es dann, und
Rosinenpicker. Genau. Ja, und so ganz schlimm.
Und ich finde, das gilt ja eigentlich nur, was Sicherheit betrifft. Und dort sind eigentlich alle Europäer Trittbrettfahrer, nehmen wir von
Sicherheitsgarantie
okay. von den Amerikanern. Oder?
Genau.
Dann sollen die mal auch etwas anfangen zu zahlen. Und gerade die Deutschen zahlen ja gar nichts. Also sie haben bei der NATO eben, sind ja ihre Zahlungen schuldig. Also es ist ein bisschen absurd.
Apropos Sicherheit, Good News an der Corona-Front, 491 Fälle, also Fälle, positiv testete, oder, seit wir es genau angeschaut haben, wirklich krank oder gefährliche Fälle, heisst, sind ja nur noch 10%, das wären also genau. ungefähr 50, oder?
Genau.
Also wirklich super gute Zahlen und das alles trotz Öffnung, trotz Sommer, obwohl wir wieder in die Beizen gehen und in die Bars uns lustig haben mit Leuten, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Aber das zeigt mir halt, oder, also jetzt ist wirklich, jetzt müssen wir mal darüber reden, woher das Virus wirklich kommt und ob es nicht wirklich vorbei ist.
Absolut, also das ist jetzt ein bisschen durch die Presse gegangen. In der Schweiz so nicht so extrem beachtet worden, aber in Amerika sehr wohl. Joe Biden hat ja seine Geheimdienste jetzt angewiesen, dass sie die sogenannte Labortheorie noch einmal überprüfen.
Genau.
Und zwar versteht man darunter, dass eben das Virus eben vielleicht eben nicht natürlich ist. Also man hat ja immer gemeint, ja, es kommt von Fledermäusen und von Fledermäusen ist es auf irgendein Tier übergesprungen und dann auf den Mensch gekommen. Und die andere Theorie ist eben die Labortheorie, die sagt, nein, das kommt eigentlich aus einem Labor. Und ich habe mich jetzt in den letzten paar Tagen mit dem beschäftigt. Es gibt recht viele gute Artikel in den amerikanischen Medien und da muss ich schon sagen, also man wird schon sehr unsicher. Also ich finde die Indizien sind also schon noch interessant und es ist eine banale Feststellung, die die meisten Leute ja gefunden haben schon vor einem Jahr. Es ist schon ein komischer Zufall, dass das Virus in Wuhan das erste Mal auftaucht ist, genau in Wuhan, wo eben die Chinesen auch ihr wichtigstes Bioscience-Institut überhaupt unterhalten, wo sie die absolut gefährlichsten Forschungen machen an Viren, das sogenannte Level 4. Das ist sehr selten, solche Institute gibt es nicht viel auf der Welt. Und es ist ja schon ein lustiger Zufall, dass gerade dort das Virus auftaucht ist.
Welche Rolle spielt jetzt für die These und die Debatte in den USA die 2500 Seiten Mails vom Dr. Fauci, da vom Center for Disease Control Chef, schon unter dem Trump?
Ja, es hat eigentlich vorher schon angefangen. Jetzt mal unabhängig von diesen E-Mails. Die E-Mails sind interessant, weil sie eben ein bisschen zeigen, dass der Fauci sehr wohl das eben auch erwogen hat, dass das könnte sein.
Aha, ja.
Und beim Fauci kommt noch etwas anderes dazu, was ein bisschen peinlich ist, oder? Dass nämlich amerikanische Institutionen, wo er unter anderem auch Chef ist und so seit langer, langer Zeit, haben also Forschung finanziert und haben das nachher ausgelagert auf China. Und zwar eben auf Wuhan. Also, und
die ausgerechnet?
Forschung, ausgerechnet auf Wuhan. Und die Forschung, das ist auch interessant, das ist sogenannte Gain-of-Function-Forschung. Da geht es wirklich darum, dass man Viren künstlich brutaler macht, als sie schon sind in der Natur. Und was ist das Ziel eigentlich? Warum macht man das? Oder man hat die Viren tut man untersuchen, um natürlich herauszufinden, wie die überhaupt übertragen und wie die sich weiterentwickeln. Und die Idee war immer, ja, wenn wir eben alle Möglichkeiten im Prinzip schon können ausprobieren können, in welche Richtung ein Virus könnte sich noch weiterentwickeln, dann können wir, wenn dann mal so ein Virus kommt, sehr schnell reagieren mit Impfungen und so weiter. Wir sind im Prinzip der Natur voraus. Mhm. Aber erstens ist das natürlich unglaublich riskant. Also das ist extrem riskant. Die haben Viren gemacht, wo eben, und das ist dokumentiert, das ist nicht irgendwie erfunden, das ist keine Theorie, sondern in Wuhan, aber auch in Amerika, in gewissen Instituten, werden Viren gezüchtet, die irrsinnig viel gefährlicher sind als natürliche Viren. Und man hat vor allem von SARS da gelernt und hat dann eben sogenannte Coronaviren weiterentwickelt. Die sind erstens viel gefährlicher, das heisst viel tödlicher, und sie sind auch sehr viel ansteckender.
Mhm.
Und was schon interessant ist, ist eben, in Wuhan hat man also in den letzten paar Jahren nichts anderes gemacht, als solche Forschung betrieben. Und es ist also schon, es müsste schon ein extremer Zufall sein, dass jetzt gerade ausgerechnet in Wuhan nicht ein Virus aus einem Labor irgendwie entwichen ist.
Aber verstehe ich dich richtig? Es ist eine Theorie, dass es ein Unfall war und nicht ein gezieltes Rauslassen. Irgendwie.
Ja, eindeutig. Also das wäre ja auch, wie soll ich sagen? Das ist eigentlich unmöglich, dass man so etwas selber, das gibt es noch in Science-Fiction-Filmen, mhm. Weil das ist ja so unberechenbar. Und ich meine eben, man hat ja auch, oder das ist die Virenforscher oder die Virologen, die haben also schon, habe ich auch erst jetzt gelernt, also schon lustige Sachen gemacht. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel Smallpox, was ist das, Smallpox? Das ist
Pocken,
oder? Pocken, ja. Haben wir ja eigentlich ausgerottet, das ist ausgestorben. Dann hat man es synthetisch wiederhergestellt. Also, oder wir haben zum Beispiel auch im Labor jetzt das Virus, das die berühmte spanische Grippe 1918-19 ausgelöst hat, wo unendlich viele Millionen, ich glaube 30 Millionen Menschen gestorben sind. Das hat man jetzt wieder künstlich hergestellt. Wir haben das. Das ist noch einmal im Labor.
Okay.
Das kannst du wieder rauslassen. Aber eben, wie gesagt, also da glaube ich nicht, dass das bewusst rausgelassen wird. Nein, ganz sicher nicht, sondern es geht, es ist ein Unfall. Aber es erklärt ein bisschen, warum die Virologen ganz, ganz schnell, kaum ist so der Verdacht aufgekommen, vor einem Jahr ist ja das schon passiert, im Februar hat man schon gefunden, es ist noch komisch, dass das gerade in Wuhan ist, dann ist ja das sofort als Verschwörungstheorie abgetan worden. Natürlich hat es auch mit Trump zu tun gehabt, weil der Trump das auch verbreitet hat. Hat man gefunden, das ist so ein Double, das kommt nicht in Frage. Aber die Virologen haben eben ein sehr hohes Interesse gehabt, dass man sofort die Reihe schliesst. Weil die Forschung, die ich einfach genannt habe, eben die Gain-of-Function-Forschung, die ist extrem umstritten. Und die hat, also es hat in Amerika auch ein Moratorium gegeben, wo man das nicht mehr hätte dürfen machen. Und du hast jetzt eben Fauci vorher angesprochen. Ausgerechnet in dieser Zeit hat das Institut, das der Fauci geleitet hat, oder immer noch leitet, hat Geld gegeben einer amerikanischen Firma, die dann gleichzeitig die Forschung ausgelagert hat auf Wuhan.
Aber dass man das auf Wuhan, also ich meine, dass du das zum, ich sage jetzt doch, zum geopolitischen Gegner, kann man schon sagen, China auslagern, also das ist ja, das ist dumm, sorry. Also das kannst du
ja, das ist natürlich auch die ganze Scientific Community, oder? Die arbeiten natürlich schon immer eng zusammen. Und die Chinesen, gut, das ist jetzt, wir reden jetzt vom Jahr 2014, 2017. musst wissen, also meine, bis 2016, bis der Trump kam, ist, hat man China noch nicht so deutlich als Gegner bezeichnet wie jetzt, oder? Das ist schon,
obwohl es eigentlich schon war, oder?
Ist eigentlich schon war, aber man hat das also nicht so deutlich gesagt. Und ich glaube, der Punkt ist eben, und das ist natürlich auch ein schlimmer Verdacht, dass die Amerikaner das ausgelagert haben, bis bei ihnen daheim nicht mehr Erlaubnis gehabt haben, oder? Wie das nicht gegangen ist, oder? Aber was auch ganz, ganz schlimm ist, und dort ist, also muss ich sagen, das ist wahrscheinlich die Verantwortung, falls es eben stimmt, wegen dem Unfall, dann ist die Verantwortung der Chinesen schon ganz gross. Weil die chinesischen Virologen, das weiss man, in dem Institut, wo eben Level 4 eigentlich ist, haben sie Arbeiten gemacht an diesen Coronaviren, nicht auf Level 4, obwohl das so vorgeschrieben wäre, sondern auf Level 2, also 2. Und der Punkt ist, warum machen das die Leute? Weil, ihr müsst euch vorstellen, wenn man im Film einmal das sieht, so ist es nämlich, die Leute müssen alle mit Raumschiff-Anzügen, oder, müssen die arbeiten, und das schießt die Leute an. Das schießt die Forscher an. Und das machen sie nicht unbedingt freiwillig. Und deshalb ist eine grosse Versuchung, dass man dann sagt, ja komm, wir machen Level 2, dann müssen wir einfach Händchen anlegen, und so ist nicht ein bisschen mühsam. Aber das haben Chinesen, also das ist nachgewiesen, das weiss man. Und das ist einfach, das ist schon, also, es ist absolut reckless, also wie sagt man dem, gedankenlos. Das ist eine Katastrophe, oder? Weil, und ich muss ehrlich sagen, seit ich weiss, was die da forschen, muss ich sagen, hey, das ist uhren gefährlich. Die machen total gefährliche Krankheiten im Labor, wo wir nachher nicht mehr stoppen können. Und das ist auch noch interessant. Das sind alles Viren, die sie da gezüchtet haben, wo man eben keine Impfung kennt. Lustig. Genau das Problem haben wir nämlich jetzt gehabt.
Sehr interessant, sehr spannend. Und hast du das Gefühl, die Geheimdienste finden etwas raus? Oder wie schätzt du das ein?
Also ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe eher das Gefühl, es wird wieder zugetan, weil es ist eben für alle Beteiligten nicht gut, oder? Eben wenn das jetzt das stimmt, was ich dir erzählt habe, jetzt auch mit der amerikanischen Beteiligung, dann ist es eben für Chinesen und Amerikaner peinlich.
Ja, genau.
Und es ist für die Virologen nicht gut, weil die Virologen wollen weiterarbeiten, die wollen keine öffentliche Diskussion über die Forschung, die sie da machen. Die Medien wollen es auch nicht unbedingt, weil die haben jetzt ein Jahr lang einfach behauptet, sie sagen Verschwörungstheorie, wie Donald Trump das gemacht hat. Also es gibt starke Kräfte, oder? Starke Kräfte, die eigentlich nicht unbedingt tun, dass man das untersucht. Andererseits muss ich sagen, am Schluss vom Tag, die Wahrheit kommt immer raus. Und das ist, wenn es so wäre, ist das schon ein starker Fall, wo man einfach nicht zudecken kann. Und vielleicht noch als letztes Element, warum das die Theorie jetzt wieder kommt. Das Problem ist, dass man bis jetzt das Tier nicht gefunden hat, wo das Virus soll übergesprungen sein. Also
das sind doch Fledermäuse?
Nein, es hat bei der Fledermaus angefangen. Besucht das Zwischentier. Weil es ist eigentlich, es ist durchaus möglich, dass das Fledermaus direkt auf den Mensch, aber das ist sehr unwahrscheinlich, sondern man sucht das Zwischentier. Okay. Und das Zwischentier hat man noch nicht gefunden. Und die Chinesen haben also 80.000 verschiedene Tiere, also verschiedene Spezies, getestet und probiert herauszufinden und bis jetzt nicht gefunden. Und das ist auch noch ein
komisches Missing Link.
Oder? Ja, genau. Ja.
Sehr interessant. Bleiben wir dran. Und eben, wie du gesagt hast, in einer offenen Gesellschaft wird das früher oder später rauskommen.
Also ich glaube auch, es wird rauskommen, aber die Amerikaner haben jetzt also nicht gerade unbedingt die grösste Interesse, das rauszubringen. Vielleicht wird das noch jemand anders rauskommen. Ja. Aber das war es in dem Fall gewesen. Bern einfach an dem Freitag. Wir sind wieder für Sie da am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Schönes Wochenende wünschen wir und auf Wiederhören. Das war Bern einfach gewesen mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.